Dünen einsam, spielen meine Hände mit dem Sand, bauen Burgen, die wehend vergehen. Das ist mein Gedicht Dünen einsam. Ich bin Mira Stephan und ich rede hier mit meiner wunderbaren Tochter Jill.
Hallo!
Hier sind wir wieder.
Juhu!
Ja, unsere Sendepause dauerte länger als gedacht. Also erst war Jill im Urlaub, dann hatten wir beide mit einer heftigen Erkältung zu kämpfen. Mhm. Ja, und dann war ich in New York.
Ja, da ist viel zusammengekommen.
Ja, allerdings.
Mhm. Und dann hatten wir viel zu tun.
Und genau.
Und in New York hat es dir sehr gut gefallen, ne?
Genau. Also ich bin immer noch überwältigt. Also New York ist wirklich beeindruckend.
Ja, was hat dir denn am besten gefallen?
Ja, ganz klar, The Met. Also, und das sage ich nicht nur, weil wir ein Kulturpodcast sind. Dieses Museum hat 2 Millionen Kunstwerke. In manchen Reiseführern steht sogar 3 Millionen. Mhm. Also, keine Ahnung, was richtig ist, ne? Mhm. Ich habe es nicht gezählt.
Ja, da wärst du auch ein paar Tage beschäftigt gewesen.
Ja, allerdings. Ja, und ich war übrigens im Hauptgebäude am Central Park. Mhm. Und konzentriert habe ich mich auf die europäischen Gemälde, vor allem auf die aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Und was total toll war, begeistert hat mich dann auch die Sonderausstellung Manet Degas, denn wie es der Zufall es will, stellen wir heute den Maler Édouard Manet vor. Und ich war total glücklich, die Bilder, die ich bisher nur in Abbildung gesehen habe, im Original zu sehen.
Ja.
Also für alle, die gerade in New York sind, die Ausstellung ist noch bis zum 7. Januar zu sehen. Und in der nächsten Folge stellen wir dann auch Manets Freund Edgar Degas vor.
Moment. Ich muss mal hier, ne? Stopp mal.
Okay.
Bevor wir jetzt hier mit der Kunst groß starten, wolltest du doch noch was zum Radfahren erzählen.
Ach ja, stimmt. Ja, kannst du dich daran erinnern, dass ich in einer früheren Podcast-Folge über die Probleme zwischen RadfahrerInnen und FußgängerInnen gesprochen habe?
Ja, du meintest, dass RadfahrerInnen sich oft genauso rücksichtslos gegenüber FußgängerInnen verhalten würden, ja, wie AutofahrerInnen gegenüber RadfahrerInnen. Und dass das ja interessant sei.
Ja, das ist mir nämlich aufgefallen. Ne? Also RadfahrerInnen schimpfen immer über die rücksichtslosen Autofahrer. Mhm. Und dann habe ich aber gedacht, nee, also die Radfahrer sind ja auch nicht viel besser den FußgängerInnen gegenüber. Und das war mein ganz subjektiver Eindruck, der wurde jetzt bestätigt.
Oh.
Trommelwirbel. Es gibt nämlich eine neue Studie zu Unfällen zwischen RadfahrerInnen und FußgängerInnen. Nach Unfallforschungen der Versicherer, die zum Dachverband der privaten Versicherungsunternehmen gehören, sind 2022 700 Personen schwer verletzt worden und 14 Menschen gestorben.
Wow.
Vor allem bei kombinierten Fuß- und Radwegen und in Fußgängerzonen.
Ah, ja.
Das ist schon sehr interessant. Und Verursacher waren dabei RadfahrerInnen. Und jetzt befürchten die Unfallforscher, dass schwere Unfälle häufiger passieren. Nämlich der Grund ist, weil die Räder schwerer werden. Zum Beispiel durch E-Bikes und Lastenräder.
Ja, ja, stimmt, klar.
Und das Fazit der Unfallforscher, diese Unfälle werden viel zu wenig beachtet. Sie wollen erreichen, dass in Fußgängerzonen keine Räder mehr fahren dürfen.
Ja, das ist interessant. Darüber habe ich noch nie nachgedacht.
Ja, siehst du mal, ne?
Ja.
Naja, aber jetzt aber Schluss mit solchen Alltagsdingen und nun rein mit Begeisterung in unsere beliebte Kulturrubrik Horror Vacui. Mhm. Wie gesagt, heute geht es um Édouard Manet. Ihn vorzustellen hatten wir in einer der letzten Podcast-Folgen versprochen, denn neben Diego Velázquez ist Manet als der bedeutendste Schwarzmaler in die Kunstgeschichte eingegangen. Er verlieh der sogenannten Nichtfarbe Schwarz eine besondere Ausdruckskraft. Er gab sie in all ihren möglichen Farbabstufungen wieder, vor allem in der Kleidung porträtierter Und diese Souveränität, mit der er Schwarzwerte in seinen Bildkolorit aufnahm, weist ihm einen besonderen Rang in der Kunst zu. Zudem ist er bekannt als Wegbereiter des Impressionismus. Aber Frage, wie wurde Manet zum Schwarzmaler?
Ja, Antwort, indem er reiste.
Sehr gut.
Ja, und zwar 1865 nach Madrid für 7 Tage, denn er wollte unbedingt die Werke des Barockmalers Diego Velázquez kennenlernen.
Den haben wir übrigens in Folge 15 vorgestellt unter dem vielsagenden Titel Sex im Barock, Teil 1.
Ja, dazu muss man wissen, dass Mitte des 19. Jahrhunderts ganz Paris im Spanienfieber war. 1830 hatte Victor Hugo mit Hernani Furore gemacht. Ja, das war eine tragische Liebesgeschichte aus dem Spanien des 15. Jahrhunderts. 1853 hatte Napoleon III. Eine Spanierin geheiratet. Und 1864 war der erste durchgehende Zug von Paris nach Madrid eingeweiht worden. Ja, auch Manet war von der Spanienmode nicht unbeeindruckt geblieben. Als Kunststudent hat er sich im Louvre im Kopieren von Gemälden geübt. Ja, das erste Bild, das er dort 1851 anforderte, das war ein Velázquez, das Porträt eines Mönchs. Ja, und das erste und einzige Bild, mit dem er auf einem Pariser Salon Erfolg hatte, trägt den Titel Der spanische Sänger. Dazu dann aber gleich mehr. Während seines Aufenthalts in Madrid hat er sich ja viel von Velázquez bzw. seinen Werken abgeschaut und auch gelernt. Manets Bilder leben vom Spiel zwischen Licht und Schatten. Sie arbeiten mit Kontrasten, mit klaren, unvermischten Farbflecken. Und ihnen fehlt jegliches Zeitkolorit.
Ja, aber eigentlich sollte Manet nach dem Wunsch seines Vaters Jura studieren.
Ja, das stimmt. Denn Manets Vater war Angestellter im Pariser Justizministerium. Geboren wurde Édouard Manet übrigens 1832.
Und schon mit 51 Jahren starb er an Syphilis. Kurz vorher wurde ihm noch das linke Bein amputiert. Nicht schön.
Nee, keineswegs. Naja, also den Wunsch des Vaters, ja, dem folgte er nicht. Stattdessen ließ er sich von 1850 bis 1856 von Thomas Couture in dessen Atelier im Malen unterweisen. Darüber hinaus studierte er im Louvre, ja, wie schon gesagt, Werke von Velázquez, aber auch von Tizian und Delacroix. Und dann kopierte er sie. Ein kunstbegeisterter Onkel hatte ihn wohl auf die Idee gebracht, im Louvre von den alten Meistern zu lernen. Ja, dieser Onkel erkannte auch schon zu Manets Schulzeiten sein Zeichentalent und bezahlte ihm den ersten Zeichenunterricht.
Übrigens, das Kopieren von alten Meistern habe ich auch in New York beobachtet, in The Met. Da waren so zwei, also ein Mann und eine Frau jeweils, also zwei Künstler, ein Künstler, eine Künstlerin, die da ihre Staffelei aufgebaut hatten und dann auch gemalt haben, also richtig kopiert haben.
Ja. Ja, also Manet machte Reisen nach Italien, Niederlande, Deutschland und Österreich zu Studienzwecken. Mit dem Bild Der spanische Sänger erreichte er im Jahr 1861 eine Auszeichnung. Das Bild malte er mit Öl auf Leinwand. Ja, es ist rund 1,47 Meter hoch und ungefähr 1,14 Meter breit. Heute hängt es im Metropolitan Museum of Art in New York.
Yes, und ich hab's gesehen.
Yeah. Ja, dann hast du ja bestimmt gesehen, einen linkshändigen Sänger, der eine Gitarre hält.
Yes, ja, jawohl.
Ja, und die ist ja wohl für einen Rechtshänder bespannt. Mhm. Sein Fingersatz deutet darauf hin, dass er mit dem Instrument nicht vertraut war. Das Bild entstand in seinem Atelier unter Verwendung eines Modells und Requisiten, die Manet halt so vorrätig hatte. Doch trotz dieser Auszeichnung kämpfte Manet stets um seine Anerkennung als Künstler. Denn schon bald lehnten ihn sowohl das Publikum als auch die Kunstkritiker ab.
Ja, und warum passierte das?
Ja, weil er den zeitgenössischen Geschmack und bestehende Stilprinzipien einfach irgendwie ignorierte, ne? Mhm. Also er orientierte sich eher an den alten Meistern. Ja, und dann kam noch seine sehr direkte Malweise hinzu. Das kann man übrigens auf dem Bild Olympia erkennen. Das ist von 1863.
Ja, das habe ich übrigens auch im Original in The Met gesehen. Das war so beeindruckend. Das wollte ich nur mal kurz einwerfen für den Fall, dass ich das noch nicht erwähnt habe.
Ja, okay, ist notiert, vermerkt. Ne?
Ja.
Also auf jeden Fall das 1,30 Meter mal 1,90 Meter große Bild zeigt eine auf einem Bett ausgestreckt liegende, nackte, junge, weiße Frau. Also erstmal ist das schon eine wahnsinnige Größe, ne? 1,30 Meter mal 1,90
Meter. In der Tat, ja.
Auf jeden Fall, diese Frau hat rotbraunes aufgestecktes Haar. Ihren Oberkörper hat sie auf der linken Bildseite halb aufgerichtet gegen einige weiße Kissen gelehnt. Dabei stützt sie ihr rechter Arm. Ja, die linke Hand verdeckt ihren Unterleib und hinter dem Bett steht leicht vorgebeugt eine schwarze Frau, die vor ihrer Brust in weißem Papier gehüllten und üppigen bunten Blumenstrauß hält.
Mhm. Ja, der ist ziemlich groß, ja.
Mhm. Ja, und ja, sie wendet sich dann der liegenden Frau so zu und blickt sie an. Sie trägt ein rosafarbenes Gewand und ein in Rottönen gehaltenes Kopftuch. Achso, und am Fußende des Bettes ist eine kleine schwarze Katze dargestellt. Mega süß. Und ja, ihr Schwanz ist so nach oben gestreckt und ihr Blick auf den Betrachter gerichtet. Ja, dieses Aktgemälde war sehr umstritten, weil die liegende Frau einige kleine Kleidungsstücke trägt, wie eine Orchidee im Haar, ein Armband. Dann hat sie noch ein Band um den Hals und Pantoffeln. Ja, und die zeigen halt alle, also betonen ihre Nacktheit, Sexualität und ihren bequemen Kurtisanen-Lebensstil. Ja, man muss wissen, dass die Orchidee, das hochgesteckte Haar, die schwarze Katze und der Blumenstrauß zu dieser Zeit anerkannte Symbole der Sexualität waren,
ja.
Um das zu verstehen. Und zudem ist der Körper dieser Venus dünn, was den vorherrschenden Standards ja einfach widersprach, ne? Also man mochte es zu der Zeit etwas runder. Und über diesen Mangel an Fülle war man dann verärgert. Das entsprach einfach nicht dem damaligen Ideal.
Ja, das waren noch Zeiten, ne?
Ja, allerdings. Das ist aber noch nicht alles. Sowohl Olympias Körper und die sichtbare Sexualität als auch ihr Blick sind sehr konfrontativ. In der damaligen Gesellschaft war das ein Bruch mit den herrschenden Konventionen und Normen. Also Olympia blickt den Betrachter oder die Betrachterin direkt an, während ihre Dienerin Blumen von einem ihrer männlichen Verehrer anbietet. Obwohl ihre Hand auf ihrem Bein ruht und ihren Schambereich verdeckt, ist der Verweis auf traditionelle weibliche Tugend, also ironisch, kann man sagen. Weibliche Bescheidenheit fehlt in dieser Arbeit.
Ja, das stimmt.
Ne? Mhm. Damit warf das Gemälde das Problem der Prostitution im zeitgenössischen Frankreich und der Rolle der Frau in der Gesellschaft auf.
Mhm.
Ja. Trotz der allgemeinen Ablehnung seiner Gemälde war Manet gerade bei jungen Künstlern angesehen und wurde ja von ihnen auch hoch gelobt. Er hatte in dieser Zeit regelmäßig Kontakt mit den Impressionisten wie Claude Monet, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Paul Cézanne, Auguste Renoir und Bert Morisot. Manets Werke, ja, obwohl er ja kein Impressionist war, dienten ihm tatsächlich als Vorbild.
Ja, man kann also sagen, dass er einer der wichtigsten Impulsgeber und Wegbereiter der Impressionisten war.
Ja.
Er war eine Schlüsselfigur beim Übergang vom Realismus zum Impressionismus. Denn Manet verfolgte einen ganz neuen Ansatz.
Genau. Ja, ja. Frühere Künstler begannen nämlich, ihre Leinwände mit einer Schicht dunkler, normalerweise brauner Farbe zu bemalen und schichteten dann Farbschichten darüber. Deswegen mussten sie warten, bis jede Schicht getrocknet war, bevor sie dann die nächste hinzufügten, logischerweise. Schließlich lasierten sie das Gemälde, um der Oberfläche ein glattes Finish zu verleihen. Ja, dieser Prozess konnte Wochen oder sogar Monate dauern, kann man sich ja vorstellen, total aufwendig. Die Modelle konnten aber nicht die ganze Zeit posieren. Daher fügten Maler häufig Schichten hinzu, ohne dass das Modell vorhanden war. Das machte Manet anders. Als Realist malte er am liebsten nach dem Leben, also mit seinem Modell vor sich. Er tat dies, indem er seine Gemälde in einer Sitzung fertigstellte. Um das zu erreichen, verzichtete er auf die Schichten und glasierte das Endprodukt dann gar nicht. Das bedeutete, dass er sofort die perfekte Farbe auch auswählen musste, da es keine Schichten gab, auf die er zurückgreifen konnte. Und das war auch noch total interessant. Also man denkt sich jetzt, wenn er einen Fehler macht, was dann? Dann kratzte er die Farbe bis auf die blanke Leinwand ab und strich dann diesen Bereich neu. Also Wahnsinn. Die Impressionisten übernahmen Manets à la Prima-Technik, also Soforttechnik heißt das übersetzt, und ohne sie hätten sie nicht schnell genug malen können, um die wechselnden Lichteffekte einzufangen. Manet malte auch in Farbflecken, um schärfere Kontraste zu erzeugen. Anstatt also eine Reihe von zunehmend helleren oder dunkleren Orangetönen zu malen, um anzuzeigen, wie nah zum Beispiel ein orangefarbenes Kleid an einer Lichtquelle ist, trug er einfach einen Fleck in leuchtendem Orange auf. Voll schlau.
Ja.
Diese Technik wird Tachismus genannt. Ja, das ist ein französisches Wort, das bedeutet auf Deutsch übersetzt Fleck. Die Impressionisten modifizierten diese Technik, indem sie Manets Farbflecken in viele kleinere Flecken und Farbtupfer auflösten.
Ja, man kann also festhalten, dass Manet der erste Maler war, der sich ganz auf seine Augen verließ und einfach malte, was er sah.
Ja. Doch den jungen KünstlerInnen des Impressionismus war Manet zwar freundschaftlich verbunden, betrachtete sie sich selbst jedoch nicht als zugehörig. Das fand ich auch noch interessant.
Ja.
Er verfolgte die impressionistischen Ansätze nicht konsequent weiter, sondern schuf in seinem Spätwerk auch fast traditionell anmutende Porträts und Stillleben. Ja, doch auch diese waren andersartig genug, um leider vielfach verspottet zu werden. Über Manets frühe Kindheit weiß man wenig. Er kam wohl aus einer wohlhabenden Familie. Nach dem Tod seines Vaters erbte er Grundbesitz. Er musste nicht unbedingt seinen Lebensunterhalt verdienen. Über sein Privatleben als Erwachsener ist ebenfalls nicht viel bekannt.
Bekannt ist allerdings, dass er eine Geliebte hatte.
Mhm.
Und zwar die 2 Jahre ältere Pianistin Susanne Lehnhoff. Sie war ab 1849 seine Klavierlehrerin und die seiner Brüder. 1852 brachte sie seinen Sohn zur Welt, den sie gegenüber ihren Freunden als jüngeren Bruder ausgab. Also, ich muss sagen, man vermutet, dass es wohl sein Sohn war. Neuere Forschungen mutmaßen hingegen eine Vaterschaft von Manets Vater. Naja. Wie auch immer, der Name des Jungen war Leon Cuella Lehnhoff. Das Kind, das 1855 getauft wurde, hat seine Mutter Susanne als Patin und Eduard als Paten. 1863, nach dem Tod seines Vaters, heiratete Manet Susanne. Leon wurde von Eduard, seiner Mutter Susanne und Manets Mutter, die nach ihrer Heirat mit ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter zusammenlebte, sehr verwöhnt und behütet. Wer wissen will, wie die beiden aussahen, muss sich Manets Bilder anschauen. Susanne und Leon standen Manet nämlich für eine Vielzahl von Gemälden Modell.
Ja, das ist echt interessant, ne? Weil Manet so viele Porträts von Leon angefertigt hat, lässt sich seine Entwicklung von der Kindheit bis zur Pubertät verfolgen. Also heute kann man das ja mit der Kamera irgendwie einfangen und hat dann so ein Fotoalbum. Ja, und Manet hat das dann etwas aufwendiger auf Leinwand gemacht. Ja, und so ist der jugendliche Leon unter anderem in dem Gemälde Junger Junge, der eine Birne schält, von 1868 zu sehen. Das Porträt malte Manet mit Öl auf Leinwand. Es ist 85 cm hoch und 71 cm breit und das hängt im Nationalmuseum Stockholm.
Ja, und das habe ich nicht gesehen.
Ja, gut.
Manets engster Freund war übrigens Claude Monet, der spätere Anführer des Impressionismus.
Mhm.
In Folge 26 haben wir ihn vorgestellt und das Porträt seiner Schwägerin und Malerin Berthe Morisot findet ihr in Folge 77. Mir fällt gerade auf, dass wir noch nicht zu seiner Freundschaft mit Degas gesagt haben.
Ja, da ist man sich ja auch nicht so sicher. Also die Beziehung zwischen Manet und Degas bestand aus vielen Schattenseiten und Geheimnissen. Es war wohl eine Mischung aus Freundschaft und Rivalität. Kennengelernt haben sie sich in Paris im Louvre. Manet wird beschrieben als ein galanter Gesellschafter, der überall im Mittelpunkt stand. Degas dagegen war ernst, ungesellig und voller Bewunderung für Manet. Ich habe gelesen, dass Manet in seinem Atelier sehr gastfreundlich war und gerne Freunde, Journalisten und andere Künstler um sich hatte. Ja, es war ein Ort der Geselligkeit. Degas dagegen duldete niemanden in seinem Atelier. Man kann aber festhalten, dass sie trotz ihrer unterschiedlichen Charaktere und ja, jenseits des offiziellen Salons von Paris beide das Jetzt malen wollten. Dazu ihre eigene Wahrnehmung und die Flüchtigkeit des Augenblicks. Über Freundschaft und Rivalität gibt es ja wenige schriftliche Zeugnisse, aber viele Vermutungen. Wie zum Beispiel zu dem Gemälde Monsieur und Madame Manet, das Degas malte und das Manet dann zerschnitten hat.
Ja, dann würde ich sagen, lass uns das in der nächsten Folge beleuchten, wenn wir Degas vorstellen.
Gute Idee, ja. Ja, dann komme ich jetzt zurück zu Manet. In den letzten beiden Jahren seines Lebens malte Manet kleinformatige Gemälde im Sitzen. Also das waren zahlreiche kleine Stillleben mit Früchten und Blumen. Aber vor allem hat er Porträts seiner Besucherin in Pastell gemalt, also einer Technik, die weniger anstrengend war als die Ölmalerei. Denn seit mehreren Jahren ging es ihm nicht mehr gut. Er starb 1883 im Alter von 51 Jahren, das haben wir ja vorhin schon erwähnt, an den Folgen einer lokomotorischen Ataxie, also Störungen der Koordination von Bewegungsabläufen. Die wiederum war auf eine in Rio de Janeiro zugezogene Syphilis zurückzuführen. Die Krankheit verursachte nicht nur viel Leid und eine teilweise Lähmung der Gliedmaßen, daraus entwickelte sich auch das Absterben von Gewebe durch eine länger andauernde Durchblutungsstörung. Also 11 Tage vor seinem Tod musste dann einfach sein linker Fuß amputiert werden.
Moment, ich denke, das war sein Bein.
Ja, also ich habe auch schon mal beides gelesen, du hast ja eben Bein gesagt. Ich habe mal Fuß gelesen.
Ja.
Ein Mysterium. Wie dem auch sei, nicht mysteriös ist, dass Manet 400 Gemälde hinterlassen hat. Pastelle, Skizzen und Aquarelle. Allein auf 17 Bildern ist Leon Lehnhoff zu sehen. Finde ich ja echt Wahnsinn. Mhm. Und erst ein Jahr nach Manets Tod wurde die öffentliche Meinung über seine Kunst anlässlich einer Ausstellung seines Lebenswerks positiver.
Jetzt wollen unsere HörerInnen bestimmt wissen, wie sich Leon weiterentwickelte. Er arbeitete zunächst im Bankhaus von Degas Vater. 1881 eröffnete Leon sein eigenes Bankhaus. Das musste er jedoch aufgrund finanzieller Probleme bald wieder schließen. Als Manet krankheitsbedingt bettlägerig wurde, pflegte Leon ihn. Nach Manets Tod half Leon bei den Vorbereitungen zur großen Gedächtnisausstellung seiner Werke im folgenden Jahr, die, wie Jill gerade gesagt hat, dazu führte, dass seine Kunst anerkannt wurde. Leon war ein wichtiger Zeitzeuge, er unterstützte Manets Biografen bei der Identifizierung der Gemälde und konnte wichtige Informationen über deren Entstehung weitergeben. Leon betrieb später ein Geschäft für Kleintierbedarf und Angelzubehör und lebte bis zu seinem zum Tod seiner Mutter, das war 1906, mit ihr zusammen. Mit 54 Jahren heiratete er. Nachdem er sich dann zur Ruhe gesetzt hatte, verbrachte er die letzten Lebensjahre in der Normandie und starb dort 1927 im Alter von 75 Jahren kinderlos. Tja, und mit diesen Worten sind wir ans Ende unserer heutigen Folge angelangt. Das war Erbse und Schote. Wir hören uns im Januar wieder. Abonniert uns, dann verpasst ihr auch keine unserer Podcast-Folgen. Auf unserem Instagram-Account Erbse und Schote wird Jill jetzt öfters in Reels über Kultur zu sehen sein. Also abonniert uns auch dort.
Genau.
Ja. Und ja, und jetzt wünsche ich unseren HörerInnen ein wundervolles Weihnachtsfest mit all euren Lieben und einen guten Rutsch in das neue Jahr.
Ja, das wünsche ich euch auch. Bleibt uns treu, ne?
Ja.
Bis neulich. Und ihr wisst ja, bleibt erbsig.
Glück auf. Tschüss.